Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei unserem Thema, wo es heute darum geht, vom Lead zum Lifetime Value. Wie können wir KI-gestützte Marketing-Automatisierung, wie können wir damit B2B-Silos sprengen und Umsatzprozesse transformieren? Und ich freue mich ganz besonders, dass ich dafür drei exzellente Panelistinnen gewonnen habe heute. Bevor wir einsteigen in die Materie und ich euch mit Fragen bombardiere, möchten wir natürlich auch ein bisschen mehr von euch erfahren. Kerstin, möchtest du einmal starten?
Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Kerstin Fallett. Ich arbeite für den international tätigen Informationsdienstleister Griff und das in unterschiedlichen Positionen auch schon seit 12 Jahren. Aktuell bin ich für Marketing und Kommunikation in Deutschland, Österreich und Polen verantwortlich. Und das Aufbrechen von Silos, gerade im B2B-Marketing, ist etwas, was uns schon über die letzten Jahre begleitet. Diese Transformation hin zu B2B-Marketing macht nicht nur schöne Kundenpräsentationen, sondern eben auch noch viel, viel mehr hin zu einem KPI-based Approach. Und im Bereich Marketing Automation beschäftigt mich momentan besonders die Datenqualität, gerade im CRM, diese laufend und fortlaufend zu verbessern und die Prozesse darauf dann abzustimmen.
Vielen Dank. Ich glaube, beim Thema Datenqualität sprichst du vielen aus der Seele. Isabel, wollen wir mit dir einmal weitermachen?
Ja, da war auf jeden Fall auch direkt mein Gedanke. Mein Name ist Isabel Zeit. Ich bin Director Corporate Marketing, schon mittlerweile seit auch knapp 12, 13 Jahren bei Intershop, ein B2B Hersteller für Commerce-Lösungen, auch als Pionier des Online-Shops sozusagen bekannt geworden, 33 Jahre schon am Markt. Und ich würde Kerstins Punkt direkt mit aufnehmen. Es gibt so, so viele Veränderungen, die gerade durch alle KI-Möglichkeiten, Tools, Neuerungen und so weiter und so fort jetzt die letzten Jahre des Marketings auch extrem irgendwie transformiert haben, neue Wege eröffnet. Und da spielt auch das Thema Prozesse, aber auch Anwendbarkeit und Routine von all diesen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch in Teams und auch in nicht nur das Marketing-Team, sondern auch unsere angrenzenden Abteilungen zu implementieren, neue Prozesse zu etablieren und dann eben auch die ganzen Possibilities einfach auch am Ende zu nutzen. Das beschäftigt mich tagtäglich.
Das glaube ich dir, kenne ich auch persönlich aus der Praxis. Das fordert eine ganze Organisation. Da bin ich sehr gespannt auf deine Perspektiven und Insights. Und last but not least, Stefan, wer bist du, was machst du, was treibt dich um?
Guten Morgen allerseits. Ja, mein Name ist Stefan Schulz. Ich bin im Prinzip seit über 20 Jahren bei Bray und da beschäftigt mich auch das Thema Lead-Generierung, Lead-Management. Seit Anfang an, Brady ist das typische Beispiel eines, ich nenne es immer so B2B-Hardcore-Unternehmens. Wir haben sehr viele Nischenprodukte, erklärungsbedürftige Produkte im Bereich Kennzeichnung, Arbeitssicherheitslösung. Und da arbeiten wir mit knapp 6.000 Kollegen weltweit, auch mit Vertriebspartnern. Von daher ist es dann gerade, was das Thema Lead-Generierung und Automation natürlich auch sehr spannend. Und genau das ist im Prinzip, was auch uns die ganze Zeit antreibt, jetzt in letzter Zeit. Und deswegen sind wir ja hier. Ist natürlich KI in aller Munde. Jeder fragt, ja und, was macht ihr? Ihr seid ja die Vorreiter, ihr müsst ja damit KI, ihr müsst es ja einsetzen, ihr müsst es machen. Wie nutzt ihr das? Ist natürlich auch immer viel Erwartungshaltung auch mit dabei. Und natürlich auch, Sales Alignment, also die Zusammenarbeit mit den Sales-Mitarbeitern, die natürlich dann auch die Leads bearbeiten sollen, ist natürlich ganz wichtig. Daten und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist immer relevant bleiben bei der ganzen Informationsflut.
Das klingt auch ganz spannend bei dir und ich bin sehr gespannt auf eure KI-Use-Cases. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank für eure Zeit. Und wie ihr draußen seht, wir haben hier geballte B2B-Marketing-Expertise am Start mit vielen unterschiedlichen Perspektiven. Wenn ihr Fragen habt, Florian hat schon gesagt, stellt die gerne einfach in den Chat zwischendurch oder auch am Ende. Wenn was euch unter den Nägeln brennt, versuche ich auf alle Fälle hier mit einzubinden, damit die Experten ihre Erfahrungen teilen können. Lasst uns einsteigen ins Thema. Wir fangen mal mit einer leichten Frage an. Wenn wir so ein bisschen zurückblicken, die letzten 1-2 Jahre, in Sachen Marketing, Automatisierung. Was hat sich da für euch am meisten verändert? Ich glaube, die Antwort schon ein wenig antizipieren, was jetzt kommt, aber sagt doch mal, wo seht ihr die größten Changes in dem Bereich? Stefan, willst du da einmal anfangen?
Bei uns sind es definitiv die Menge an Daten, die wir zur Verfügung haben, die wir zur Verfügung haben könnten natürlich auch und die ganzen verschiedenen Touchpoints. Weil auch da sehen wir natürlich in den letzten Jahren, dass viele natürlich immer in dem Ökosystem bleiben wollen. Sie bleiben in LinkedIn mit LinkedIn Forms, sie bleiben in Google mit Google Lead Ad Forms. Die Conversion Rate sinkt dramatisch oder nicht dramatisch, aber sinkt auf jeden Fall, wenn man dann das eigene Formular dann nimmt. Da sehen wir schon deutliche Unterschiede auch. Und natürlich auch Messen ist bei uns natürlich auch ein Riesenthema. Die Bearbeitung und Erfassung der Messeleads, unzählige Tools. Wir haben natürlich ein eigenes Tool, was wir da nutzen für das, das Ganze zu streamen. Aber auch da müssen die ganzen Daten natürlich auch integriert werden und erfasst werden. Und das sind so wirklich diese Hauptpunkte. Und das Thema Mensch nicht zu vergessen, gerade als Vertriebler und dann eben auch Kollegen, die dann auch dann immer mal wechseln und neu dazukommen, die Prozesse neu lernen müssen. Das sind wirklich Themen, die da immer extrem wichtig sind und uns auf jeden Fall beschäftigt hatten.
Kerstin, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Definitiv und vielleicht zu den ganzen externen technologischen Möglichkeiten, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind, mag ich noch ergänzen, dass auch in den Unternehmen, also ich kann jetzt auch nur von uns sprechen, so ein Mindset-Shift passiert ist. Also dass auch das Marketing hier nicht mehr nur so als Beiwerk des Vertriebs gesehen wird, sondern auch im B2B-Bereich, der durchaus gestalterisch und tätig wird, den Beitrag zum Unternehmenserfolg auch messen soll, möchte, darf. Und das hat dann unterstützt durch die neuen Möglichkeiten. Ich glaube, das war dann so eine Synergie, die zu dieser Veränderung geführt hat. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil dadurch haben sich wirklich dann diese Silos, wie wir es ja auch im Titel stehen haben, haben sich begonnen aufzubrechen. Und wir arbeiten da jetzt auf Augenhöhe zusammen, da diese Themen voranzubringen. Und Automatisierung ist da sicherlich ein Vehikel davon, das diese Zusammenarbeit zu verbessern.
Wunderbar. Da steigen wir auch gleich ein Stück weiter noch in die Praxis ein. Aber erstmal möchte ich noch von Isabel ihre Changes der letzten 1-2 Jahre. Was ist dir dabei besonders aufgefallen? Wissen.
Ja, ich glaube, also viele Sachen wurden auch schon genannt, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen runterzubrechen auf, früher hat man Automation eher so als Tool gesehen und jetzt werden halt ganze Strategien irgendwie über Prozesse, über Entwicklung, Personalisierung und so weiter und so fort getrieben. Früher war das einfach nur so, okay, wir können was automatisieren im Tool und let's do it. Und jetzt werden halt wirklich, Experience dadurch auch gestaltet, die wir als Gesamtabteilung, also nicht nur Marketing, sondern auch Marketing, Sales, Customer Success in einer Einheit sozusagen auch abdecken wollen.
Auch eine spannende Entwicklung. Dann lasst uns doch mal einsteigen, wie ihr diese Entwicklung, die ihr gesehen habt und die ihr auch gestaltet habt, wie ihr da vorgegangen seid. Also was waren eure konkreten Schritte halt in Richtung die Komplexität der Daten und auch der Vielzahl der Tools zu handeln, den Mindset-Shift des Marketings im Unternehmen mitzutreiben, die Zusammenarbeit etc. Was Was habt ihr da konkret gemacht und was habt ihr daraus auch gelernt, beziehungsweise was würdet ihr heute vielleicht gar nicht mehr machen, könnt ihr nicht empfehlen und würdet ihr vielleicht anders machen? Isabel, willst du da gleich mal ansetzen?
Ja, also bei uns ging es tatsächlich am Anfang eigentlich nur los, der Start mit dem Tool, was wir nutzen. Wir nutzen als CRM und auch Marketing Automation Tool HubSpot. Und mit HubSpot sind natürlich dann ganz, ganz viele neue Möglichkeiten auf uns zugekommen, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es jetzt einige Dinge, die müssen wir nicht pro Lead Journey irgendwie neu definieren, sondern wir können sie automatisieren, auch in Verbindung mit anderen Kanälen wie Website, LinkedIn und so weiter und so fort. Das war eigentlich so der Startpunkt in Automatisierung sozusagen gedacht. Und es war immer sehr getrieben, auch natürlich durch Marketing, auch das Thema Daten, KPI-Messung und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir heute nochmal was anders machen könnten, würde ich wahrscheinlich mehr auf Standardprozesse, die uns gewisse Tools auch schon mitgeben, nochmal setzen. Ich glaube, gerade so HubSpot oder auch andere Anbieter haben ja schon Best Practices, wo man sagt, okay, hier sind schon vorgefertigte Dashboards, Automatisierung, die ihr nutzen könnt und eigentlich nur noch implementieren könnt. Und dann fängt man irgendwie trotzdem an, sein Businessmodell oder seine internen Prozesse irgendwie auf das Tool zu übertragen oder übertragen zu wollen und baut sich dann eigentlich seine Silos nochmal im Tool ab. Und das würde ich so wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil durch diese Neuerungen und durch auch Möglichkeiten, die uns jetzt solche Anbieter bereitstellen, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müsste man es eigentlich irgendwie zurückrollen, um das alles nutzen zu können. Und das braucht am Zeitpunkt X einfach nochmal zusätzlich Zeit, die man sich hätte sparen können. Aber da war beim Startpunkt auch meistens noch nicht abzusehen, in welche Richtung sich das alles noch entwickelt. Und natürlich auch das Thema KPIs ist ein Riesenthema, wo man vielleicht vor 2 Jahren noch ganz andere Dinge gemessen und sich angeschaut hat, kommen jetzt einfach so viele durch die Datenflut eben auch ganz andere Möglichkeiten auf uns zu. Also das hat sich insbesondere in den letzten 2 Jahren extrem verändert.
Ich habe hier nochmal 1, 2 Nachfragen. Das eine ist, ist das also aus meinem persönlichen Gefühl und auch aus meiner Erfahrung, du hast den Anbieter und du hast halt deine internen Meinungen und natürlich überspitzt gesagt, der Anbieter, die wissen ja gar nicht, wie das bei uns aussieht. So, das heißt, sich da ein Stück weit stärker zu öffnen und dem Anbieter, was er sich da ausgedacht hat, doch zu vertrauen, dem Prozess halt zu vertrauen und einfach mehr zu experimentieren und auszuprobieren, ist das, was du damit so meinst?
Ja, also ich glaube, insbesondere im Marketing und auch im Sales, wir sind am Ende alles Konsumenten. Jeder ist irgendwie mit Marketing in Verbindung. Jedem wurde schon mal irgendwas verkauft. Und automatisch hat ja auch jeder irgendwie so seinen persönlichen Prozess und sein persönliches Zielbild irgendwie im Kopf, was sich dann im besten Fall im Tool niederbrechen soll. Und das ist insbesondere bei uns durch auch ein internationales Unternehmen, wo auch verschiedene Kulturen, verschiedene Ansätze, verschiedene Sales Heads auch am Ende die Verantwortung gemeinsam tragen, gibt es da nicht diesen einen Prozess, wo alle sagen, yes. Und dann wäre aus meiner Sicht es manchmal besser, genau diesen Anbietern auch ein bisschen mehr Vertrauen zu schenken. Ich glaube, das Vertrauen ist da, aber die Routine des einzelnen Menschen und die Prozesse, die etabliert sind, auch zu brechen, ja, der Mensch ist bei Change einfach manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist normal.
Ja, absolut. Und beim Thema KPIs, das hast du gesagt, kenne ich auch massenhaft KPIs. Welche reportet man jetzt? Welche sind relevant? Wonach steuere ich jetzt aus? Jeder Kanal hat andere KPIs. Jede Management-Ebene möchte andere KPIs. Wie handelt ihr das denn?
Da muss ich sagen, sind wir auch gerade ein bisschen im Umbruch. Also ich seit den 10 Jahren, in denen ich jetzt hier im Marketing unterwegs bin, habe ich, glaube ich, schon so oft die Definition eines MQLs nochmal neu erkannt und neu definiert und nochmal neu erklärt, oder auch SQL, was muss passieren, welche Engagement-Punkte müssen irgendwie getriggert worden sein. Also das ist, glaube ich, auch mit, ja, mit hinzukommenden Touchpoints, mit Veränderungen in den Tools, ist das ein stetiger und ständiger Prozess und Transformation, die sich anpasst. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns in unseren Marketing, Insights, Sales, Departments natürlich unsere Fokus-KPIs anschauen und aber auch gucken, wie der Funnel sich abbildet. Und das ist was, ich glaube, da hat sich auch die Rolle von Marketing so ein bisschen geändert in den letzten Jahren durch die Möglichkeiten, dass wir eben nicht nur für Pure Lead Gen verantwortlich sind, sondern eben auch wirklich diesen Funnel mitzugestalten und auch dort auf die notwendigen KPIs einzuzahlen.
Spannend. Stefan, wie sieht das bei euch aus? Du hast so genickt beim Thema KPIs.
Ja, was Isabel gesagt hat, und wir haben uns im Vorfeld auch natürlich ein bisschen unterhalten. Und gerade auch die, das hat ja Isabel und auch natürlich Kerstin und wir alle ja auch im Prinzip gemacht, aber wirklich dann Sales mit ins Boot zu nehmen. Weil gerade, weil du gesagt hast, ihr habt oft die Definition dann auch angepasst und geändert. Anders geht's auch gar nicht. Also das ist, das darf man also wirklich nicht als Marketingprojekt sehen, sondern das ist im Prinzip ein Businessprojekt. Und das interessiert das ganze Business. Und es wird nur funktionieren, wenn man wirklich von Anfang an alle Funktionen mit an den Tisch bringt. Und ich war bei uns damals, wir haben das Salesforce, wir arbeiten mit Salesforce, wir arbeiten mit Eloqua. Und weil wir natürlich ein tolles, traditionelles B2B-Unternehmen sind, arbeiten wir natürlich auch mit SAP. Von daher haben wir da schon relativ viele große Tools im Einsatz. Und jetzt gerade, als wir dann 2008 Salesforce eingeführt haben und dann mit Sales zusammen die Prozesse definiert haben, und auch unseren kompletten Lead-Management-Prozess definiert haben, alleine wie lang wir oder wie lang Sales auch untereinander diskutiert hat, was für sie ein Lead ist. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir das dann vorgeben, sondern wir können ihnen sagen, okay, das sind ungefähr unsere Vorstellungen, aber im Endeffekt ist das ja auch von Business zu Business ein bisschen unterschiedlich, wann das Lead sales-ready ist oder wann das Lead genug Informationen hat, damit es übergeben wird. Und wir sehen es ja selbst bei uns. Wir haben so viele unterschiedliche Kampagnen und im Prinzip könnten wir es pro Kampagne auch nochmal definieren, weil es auch da schon wieder sehr unterschiedlich ist. Und wir definieren es auch mit unserem Lead-Scoring teilweise pro Kampagne, definitiv. Und das ist im Prinzip auch das, was wir oder was ich vielleicht anders machen würde. Wir haben viel gestartet, wir haben viel aufgesetzt und manchmal war es auch ein bisschen zu viel. Ja? Und von daher dann lieber mal den Schritt zurück und 3, 4, 5 richtige Kampagnen. Wir wollten natürlich dann alle Business-Eventualitäten und Märkte abdecken, zumindest die Potenzial haben natürlich. Aber auch das war für den Start oder auch aktuell ist es eine Riesenmasse.
Auch spannend. Und Kerstin, was würdest du heute anders machen?
Also bei der Definition, was ist ein Lead, musste ich sehr schmunzeln, weil auch dieses Thema hat uns vor 3 bis 4 Jahren intensiv beschäftigt, als wir neu Dynamics eingeführt haben. Und das finde ich in unserer Gruppe auch so spannend, dass da jeder auf andere technologische Dienstleister setzt. Wir haben die Microsoft-Welt bei uns implementiert und das war damals auch ein sehr, sehr spannender Prozess, den wir durchlaufen sind. Ein Best Practice daraus, was ich nicht mehr ändern würde, ist, dass da von Anfang an alle mitgearbeitet haben aus Client Success, Vertrieb und Marketing, diesen Vertriebsprozess zu definieren. Das heißt, da war dann auch klar, wo sind die Handovers und wo wir dann angesetzt haben in der Automatisierung, war besonders da, wo es viel manuellen Aufwand gibt. Also wir versuchen gerade bei Kampagnen, beispielsweise nach Messen oder so, die Weiterqualifizierung, das Nurturing zu automatisieren, so gut es geht, um halt dann heraus finden oder halt auf Basis der Kennzahlen dann zu messen, wer interagiert denn mit unseren Inhalten am meisten, wer ist also für den Vertrieb schon am meisten vorgewärmt, wer soll in die persönliche Ansprache gehen. Wenn ich was anderes machen würde, wahrscheinlich das Ganze ein bisschen noch schneller und aktiver angehen. Also ich bin auch generell ein bisschen ungeduldiger Typ. Und wir haben natürlich allen Abteilungen hier Zeit gegeben, mitzugehen, aber idealerweise ja diesen Prozess noch etwas zu beschleunigen, wär sicherlich hätte uns allen gut getan. Aber von der Reise bislang, wo wir heute stehen, kann ich auch sagen, dass ich ganz zufrieden bin und die Ergebnisse auch sich sehen lassen kann.
Sehr schön. Was ich so raushöre, ist ein Stück weit, der Weg ist das Ziel und auf dem Weg ist halt auch viel Veränderung, viel Anpassung, Optimierung mit dabei, wofür man offen sein sollte. Es hat ja an vielen Ecken und Enden bei euch jetzt schon so angeklungen. Es ist kein Marketingprojekt, es ist ein Businessprojekt. Andere Bereiche müssen mit reingeholt werden, idealerweise von Anfang an. Wie konkret habt ihr denn jetzt die Kollegen aus dem Sales oder Customer Success überzeugt? Was habt ihr genau gemacht, um diese Silos aufzubrechen? Kerstin, magst du da gleich mal weitermachen? Du hast gesagt, ihr habt das von Anfang an gemacht. Vielleicht hast du da gleich so ein Best Practice.
Also was uns auf jeden Fall geholfen hat, war, dadurch, dass es auch ein globales Projekt war, wurde vorausgesetzt, dass jeder größere Markt, und das war dann auch Deutschland und Österreich, einen eigenen CRM-Manager hat, der so den Hut auf hat und die Fäden zusammenbringt. Ich glaube, das ist schon ein Best Practice, zu schauen, dass der vielleicht jetzt nicht den Lead hat in einer Datenbereinigung etc., aber beim Aufsetzen der Prozesse und als Schnittstelle in unserem Fall dann auch Richtung Headquarter, um gewisse Change Requests, lokale Anpassungen etc. durchzuführen, ist das schon ganz gut, wenn aus den einzelnen Abteilungen das in einer Stelle zusammenfließt und dann gebündelt weitergegeben wird, damit auch sichergestellt ist, okay, all das, was man vielleicht als Abteilung ganz wichtig empfindet, zahlt auch auf das übergeordnete Projekt ein und verhindert, dass da vielleicht auf anderer Stelle irgendwelche Konsequenzen entstehen, die man so nicht möchte. Also das kann ich jedem nur empfehlen, diese Stelle intern zu schaffen, gegebenenfalls eine Zeit lang wirklich als Projekt und dann irgendwann geht man dann ins Business as usual über. Ein weiteres Learning auch zu schauen, ich habe es ja anfangs angesprochen, Datenqualität ist nach wie vor etwas, was uns beschäftigt. Wer ist denn für welche Datenart verantwortlich? Und oft geht das ja dann schon bei den Kontaktdaten der Ansprechpartner los. Kommen die bei der Vertragsanlage aus dem Client Success, ist dafür eigentlich nicht Sales verantwortlich, wenn schon die Opportunity oder der Lead angelegt wird? Oder passiert das noch früher beim ersten Touchpoint beim Marketing? Da sicherlich, das ist auch so ein Learning, das zu definieren, weil wenn es mal klar ist, bei wem es liegt, dann sollte es auch laufen. Dann braucht man diese Diskussion nicht immer wieder neu eröffnen. Und was wir auch bemerkt haben, kulturelle Unterschiede. Also ich habe es gesagt, ein globales Projekt. Aber wir haben das schon auch gemerkt, selbst zwischen Deutschland und Österreich, wo ich es halt unmittelbar mitbekommen habe, gibt es andere Ansätze, wie mit Kunden verhandelt wird, was wann vielleicht gemacht wird. Also, und wir sind auch in Asien etc. vertreten, also da zu schauen, wie ist das Business in dem Markt, was sind die Gepflogenheiten und kann man nicht da und dort Abstriche machen im Sinne von lokale Bedürfnisse berücksichtigen, um hinten raus dann doch wieder die Ergebnisse zu optimieren. Das sind so Punkte, die man sich da sicherlich anschauen sollte.
Sehr spannend. Isabel, wie schaut das bei euch aus?
Ja, da würde ich auf jeden Fall bei dem Punkt eines zentralen CRM-Leads oder Manager auf jeden Fall mitgehen. Das haben wir auch im Unternehmen, weil ich glaube, erstens agieren ja doch alle in ihrer Marketing, Sales, Inside Sales Bubble. Und das dann erstens nochmal zu bündeln und auch wirklich Experte oder Expertin zu sein im Tool und das so ein bisschen auch untereinander abzuwägen, was ist möglich, was könnte vielleicht noch ein zusätzlicher Vorschlag sein, um alles miteinander zu verbinden. Ich glaube, da sind die einzelnen Abteilungen einfach auch oft nicht tief genug drin in den Zwischenprozessen. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Und weil wir jetzt auch gerade wieder in einem kleineren Projekt dazu stecken, ich bin immer sehr großer Fan für zumindest schon in einem sehr kleinen, also es ist wichtig, alle mitzunehmen, aber vielleicht in einem kleineren Kreis schon Entscheidungsvorlagen aufzuarbeiten, weil ich glaube, in jeder Sales, also ich glaube, Stefan, du hast vorhin gesagt, wie lange dann über Dinge dann auch diskutiert werden kann, allein schon in Sales in sich. Und wenn man da auf einer grünen Wiese startet, also dann werde ich wie Kerstin auch sehr ungeduldig und da kommt man einfach nicht voran. Statt dass man wirklich sagt, okay, jetzt hier für den Gesamtprozess schon mal Option 1, 2, 3 irgendwie runterzubrechen und Vorschläge mitzubringen, die auch auf der Basis man dann einfach diskutieren kann, statt immer wieder mit dem Urschleim dann auch anzufangen, wird, glaube ich, einfach den zeitlichen Aspekt sehr unterstützen. Und das würde ich auch jetzt einfach in dem Projekt mehr forcieren als vielleicht in den davor, weil man einfach zu viel Zeit verliert. Und insbesondere, weil sich da auch immer so viel ändert, hat man dann was eingeführt, was vielleicht heute schon wieder anders laufen kann. Genau.
Ja, okay. Also ich höre schon mal raus, klare Verantwortlichkeiten, schnelle Buy-ins einholen. Und Stefan, bei dir bin ich besonders gespannt, weil du ja auch EMEA vertrittst, ob ihr einen ähnlichen, ich sag jetzt mal, Local Coach, also globales Framework lokal adaptieren habt, wie das bei Kerstin so rausklang. Macht ihr das oder wie schaut das bei euch aus? Wie handelt ihr das?
Wir haben tatsächlich hauptsächlich EMEA-Verantwortliche, die das Ganze dann überblicken. Also wir haben nicht in jedem Land jemanden, wir haben natürlich in jedem Land Ansprechpartner, ist klar, aber wir haben jetzt nicht in jedem Land jemanden von Marketing oder von den Marketing-Automation-Experten oder CM-Experten sitzen, weil da sind teilweise dann auch dann die Vertriebsregionen oder sind reine Vertriebsregionen. Und da haben wir die nötige Expertise dann nicht. Aber definitiv haben wir auch geschaut, dass die Projektteams in dem Fall also eingeführt und nicht zu groß sind, weil ansonsten gucken wir tatsächlich nicht auf den grünen Zweig. Aber dass wir eben aus jedem Team oder aus jedem Bereich dann Leute dabei haben, die das dann entsprechend dann weitergetragen haben oder uns dann halt dann mit Inputs versorgt haben, denen es für uns wichtig war zu berücksichtigen. Und ja, also von daher der Driver für uns war auch tatsächlich, da waren wir ein bisschen in der luxuriösen Variante. Wir hatten einfach zu viele Leads und die konnten dann nicht schnell genug bearbeitet werden. Und das war so einer der Treiber, die dazu geführt haben, dass und natürlich auch der Punkt ist die Reaktionsgeschwindigkeit, die ist natürlich auch die Erwartungen da natürlich geändert haben von den Kunden. Die sind viel besser informiert, erwarten viel schneller eine Reaktion. Leads werden viel schneller kalt und sie können natürlich auch viel einfacher und schneller natürlich auch bei unseren Mitbewerbern anfragen und Marktbegleitern. Und von daher war das einfach so auch einer dieser Punkte, die dazu geführt haben, okay, wir müssen da einfach auch mehr automatisieren. Und auch verstärkt mit Sales zusammenarbeiten, dass sie auch wirklich erstmal die relevanten und heißen Leads bekommen und die anderen nurturen wir weiter. Und dann haben wir natürlich in der Vergangenheit gesehen, weil in dieser luxuriösen zu viele Leads-Situation sind wir natürlich auch nicht mehr. Da müssen wir natürlich auch kämpfen, weil klar, jetzt durch die ganze Informationsflut, mehr Fokus auf E-Commerce, mehr Informationen werden am Anfang bereitgestellt, da ändert sich natürlich auch die Anfrage. Ja, das heißt, die Leute kommen fragen an, wenn sie einen konkreten Bedarf haben, wenn sie ein konkretes Problem haben. Und viele der anderen Sachen werden dann vielleicht so nebenher als Pain vielleicht dann akzeptiert. Und dann brauchen sie halt dann nochmal den Trigger. Da haben natürlich dann auch die klassischen Guides zum White Paper natürlich auch super funktioniert. Aber das macht ja mittlerweile auch jeder. Und dementsprechend sind die natürlich auch nicht mehr so erfolgreich, wie sie vor 10 Jahren nochmal waren. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema Relevanz. Und was triggert einen, was natürlich für uns schön ist, weil wir immer genug Arbeit haben und natürlich auch immer genug Arbeit haben, auch mit Sales und mit unseren Daten natürlich rauszufinden, okay, wie können wir denn relevante Cluster bilden und Kundengruppen bilden und Subgruppen bilden, damit wir dann natürlich dann wieder Content für unsere E-Mails schicken können.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Spannendes Thema und ich würde hier gleich mal an eine Teilnehmerfrage oder an einige Teilnehmerfragen, aber wahrscheinlich von einer Person. Das Publikum möchte gerne wissen, was ihr für konkrete Anwendungsfälle habt. Was genau wurde automatisiert? Welche Journeys wurden aufgesetzt? Welchen Beitrag leistet KI an der Stelle? Zum Thema KI kommen wir auf alle Fälle gleich noch. Da habe ich auch noch ein paar Fragen. Aber vielleicht habt ihr mal 1, 2 Beispiele, was ihr hier preisgeben könnt zu dem Thema. Was gab's? Wie genau wurde das umgesetzt? Wer möchte?
Also ich kann gerne starten. Also wir haben natürlich ganz klassisch den Guide oder Whitepaper Download Nurture gebaut. Wenn jemand natürlich einen Guide oder Content runterlädt und ein paar Daten zur Verfügung stellt, dann versorgen wir ihn in den nächsten Wochen mit relevanten zusätzlichen Content dazu. Ein paar Videos, ein paar Use Cases, ein paar Success Stories. Und versuchen natürlich dann da ansprechend dann mit dem Lead Scoring den Schwellenwert zu erreichen, der dann sagt, so jetzt kann das Lead automatisiert natürlich dann aus unserem sogenannten Shark Tank, wie wir es intern genannt haben, in die Sales Queues geschrieben werden. Das war so der eine klassische Punkt. Oder ich kann auch einen ganz konkreten aktuellen Fall mitbringen, weil wir sind gerade natürlich in der Hochmessesaison und Kerstin hat es ja schon gesagt, natürlich ist es da schön, wenn wir das Lead direkt digital auf der Messe erfassen, es direkt in Echtzeit im CRM ist und der Kunde natürlich dann eine Dankes-E-Mail mit Bild vom Team, mit dem relevanten Content schon direkt bekommt und sich das dann im besten Fall im Zug dann auch durchlesen kann. Und wenn wir unsere Arbeit richtig gemacht haben und den Bedarf richtig erfasst haben, hat er dann vielleicht auch dann schon am nächsten Tag sein Angebot im Postfach von unserem Customer Service.
Ja, vielleicht schließe ich da gleich an. Diese Nachbereitung von entweder virtuellen Events wie Webinaren oder auch physischen versuchen wir eben auch zu und mit Automatisierung zu unterstützen, dass der Vertrieb da nicht 400 Anmeldungen nachzufassen hat, sondern genau weiß, worauf er sich konzentrieren soll, indem wir dann eben anschließend kleine Strecken allerdings nur, es ist nichts großartig Aufwendiges, aber sehr konkretes Beispiel, dass danach eben noch vielleicht ein Whitepaper kommt, die klicken, kriegen dann noch was, um dann immer weiter den Vertrieb darauf anzusetzen, die wirklich hohes Interesse an den Themen haben, dann wahrscheinlich auch eher, oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wenn ein Vertrieb anruft, dass sie dann schon sagen, ja, passt, lasst uns drüber sprechen und der Sales Cycle entsprechend kürzer ist. Also so versuchen wir dann beispielsweise 200 Anmeldungen, die wir dann über ein Webinar bekommen haben, zu kategorisieren, zu clustern und den Vertrieb dann dadurch zu schicken. Was wir aktuell bauen, da ist Dynamics noch ein bisschen sperrig. Bestandskundenautomatisierung, wir haben dieses Jahr ein neues Bonitätsprüfungstool gelauncht und da möchten wir die Bestandskunden, also sprich, man unterschreibt einen Vertrag, wird neu auf die Plattform freigeschalten, das ist so ab dem Moment eine Automatisierung losgeht, sprich immer dann startet, sobald das Tool online ist, um dann regelmäßig zu zeigen, okay, hast du dieses Feature schon gesehen, hast du das schon gesehen, hast du das ausprobiert, also auch mit dem Ziel, die Nutzung zu erhöhen und diese Journey halt immer individuell starten zu lassen, wann wann der Kunde reinkommt. Und ein drittes konkretes Beispiel, wir haben auch die Webseite mit dem CRM verbunden, nämlich die Kontaktformulare. Das heißt, auch da danach kommt dann entsprechend der Regionalisierung unseres Vertriebs dann die Info genau oder wie die Zuordnung der Leads genau danach gesteuert. Und weil wir ja sehen, woher, von welcher Ursprungsproduktseite kommt der Lead, kriegt der dann keine allgemeine Dankes-E-Mail, sondern abgestimmt auf das Produkt, wo er hinkommt. Vielleicht so objektiv draufsehend ist das, diese einzelnen Maßnahmen für dich keine Rocket Science, aber erleichtern uns halt tatsächlich sehr viel, erleichtern uns ein effizienteres Arbeiten und sind dann in Summe doch sehr wertvoll.
Und wir steuern halt auch die Lead-Qualität dahinter. Isabel, möchtest du an der Stelle noch was ergänzen?
Ja, also die Use Cases, die jetzt Kerstin und Stefan gesagt hat, haben wir auch so implementiert. Was wir vielleicht auch oder was ich grundsätzlich auch wichtig finde, ist nicht nur immer die Automatisierung hin extern zum Kunden, sondern auch, was können wir halt intern auch automatisieren, um als sage ich mal, Funnel-Team auch ein Stück weit besser zusammenzuarbeiten. Da haben wir auch einen relativ hohen Fokus drauf gelegt und legen den immer noch jetzt eben wirklich durch. Kerstin, du hast auch gesagt, aus welcher Region kommt der Lead, welcher Inside-Sales-Rep muss den dann automatisch bearbeiten, in welche Region muss das gehen, wie werden Daten des Kontaktes auch noch angereichert, zu welcher Company wird er hinzugefügt. Also diese ganze Qualifizierung ist schon auch aufwendig, also diese ganzen Recherche-Sachen und so weiter und so fort, wo uns KI jetzt natürlich auch viel Arbeit auch abnehmen kann. Es gibt genug Tools, wo man sich irgendeine Datenanreicherung auch beziehen kann. Und das ist was wir tatsächlich auch noch stärker automatisieren wollen, damit eben auch, ich will jetzt sagen, die To-Do-List von Inside Sales und Sales wirklich gut gesteuert ist und dass die eben auf Dinge gucken, die auch für sie im Daily Doing relevant sind und dann eben auch schon in der Note an dem Kontakt zusammengefasst ist, was hat er denn alles gemacht, also auf welchen Seiten war er unterwegs, welche E-Mails hat er geöffnet, welche Links hat er geklickt. Das sind ja Dinge, die kann heute KI einfach auch für uns zusammenpassen und lösen und durch Automatisierung einfach auch besser gesteuert werden.
Mhm. Ja. Um da nochmal einzugehen, wenn wir dann auch dann ein bisschen weitergehen. Das ist dann genau der Punkt, der dann auch für die dynamischen E-Mails genutzt werden kann, weil da gehen wir auch sehr stark in die Richtung, weg von manuell erstellten E-Mails zu auch dynamisch erstellten E-Mails, genau mit diesen ganzen Informationen, die wir zur Verfügung haben. Was hat er gekauft? Auf welchen Produktseiten war er unterwegs? Wenn er uns natürlich das Opt-in gegeben hat, das auch zu tracken, natürlich. Und dann auch an der Basis, da ist natürlich KI oder kann KI hilfreich sein. Wir setzen jetzt da noch keine 100% KI-Lösung ein. Wir schauen uns das an und gucken uns beide Möglichkeiten an, was KI vorschlägt und was wir machen würden. Aber wir vertrauen jetzt, was das angeht, noch nicht 100% auf eine vollautomatisierte KI-Lösung. Wir reviewen das dann schon immer nochmal. Aber das sind dann genau diese Punkte, dieses Clustern der Daten und was ist denn wirklich dann der nächste beste Content oder die nächste beste Information, die ihr jetzt brauchen könnt.
Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger, relevanter Punkt, einmal den Isabel da noch gemacht hatte, nicht nur nach außen zum Kunden zu denken, sondern halt auch innen, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wir haben ganz viele Prozesse über Formulare automatisiert und gelöst, wo vorher ganz viele Menschen aufwendig, ich sag mal, mit Datendaddelei irgendwie beschäftigt waren. Das war eine Riesenerleichterung. Deswegen sowohl an die internen als auch an die externen Kunden in der Sache denken. Und Stefan, du hast gerade schon angefangen, das Thema KI, dass ihr trotzdem den Faktor Mensch noch dabei habt, was, glaube ich, auch ganz ganz wichtig ist, dass das in einer Einheit miteinander funktioniert. Ich würde halt gerne wissen,
Wo nutzt ihr denn schon KI und wo experimentiert ihr noch? Was sind da eure bisherigen Erfahrungen?
Also ich denke mal, so wie gut wie jeder Marketer aktuell nutzen wir den natürlich ganz stark für die Content-Erstellung, auch für Content-Vorschläge, Content-Kürzen. Das sind so unsere Hauptpunkte. Wie gesagt, da wir sehr im technischen Bereich sind, verlassen wir uns da noch nicht so 100% drauf. Die Ergebnisse sind schon super, aber so eine kleine Korrektur bedarf es dann doch noch. Und gerade im technischen Bereich ist es natürlich wichtig, dass es auch technisch korrekt ist. Sonst sind wir gerade wieder beim Thema Markt- und Vertriebsarbeit. Sonst kommen nämlich die Vertriebskollegen und sagen, boah, ist aber falsch, was du da sagst. Oder was ihr da sagt. Oder schreibt. Also von daher, das sind so diese Punkte, wo wir definitiv machen. Auch eine E-Mail-Strecke anhand von Beispielen und sowas muss man ja heutzutage auch nicht mehr selbst bauen. Da kriegt man natürlich schon super Vorschläge von KI gebaut, die man dann schon weiter bearbeiten kann. Also das sind dann so diese klassischen Themen, die wir nehmen. Was wir jetzt im Tool, also als Tool nutzen wir Locker. Die haben zwei Sachen, die uns die Arbeit auch so ein bisschen erleichtern. Eine sogenannte Send-Time-Optimization, die einfach dann sagt, hey, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wann öffnet denn der Kontakt die E-Mail am häufigsten? Und da haben wir jetzt schon einen Test gemacht und das ist so ein Punkt, da verlassen wir uns auch drauf. Das heißt, da ist dann tatsächlich auch eine relativ autonome Steuerung. Da kann es auch sein, dass dann halt eine E-Mail dann, die werden dann nicht mehr 2.000 gleichzeitig gesendet oder 10.000, sondern über den Tag verteilt. Das ist so ein Punkt, aber auch E-Mail-Volumen. Check, wenn jetzt jemand dann zum Beispiel der Kontakt dann anfängt, weniger E-Mails zu öffnen, dann wird er dann erstmal geblockt. Hey, guckt er dann mal an, da haben wir einen Block von die Leute, die ihr Engagement geht runter von den E-Mails. Vielleicht die E-Mail jetzt nicht noch senden, sondern vielleicht noch ein bisschen warten. Und da, also das sind so die klassischen Beispiele, die auch super funktionieren. Klar, AB-Test, da haben wir auch natürlich schon ganz gute Erfahrungen gemacht. So, das sind so diese Beispiele, die mir jetzt so direkt einfallen.
Eine Frage zu dem Thema Content-Erstellung und technische Produkte und es muss richtig sein und so. Gebt ihr das dann, also habt ihr im Vertrieb spezielle Ansprechpartner, die nochmal Content prüfen oder wie macht ihr das?
Ja, das haben wir tatsächlich, ja. Also je nachdem, wie komplex es wird, wird der Content dann definitiv nochmal von den Vertriebsexperten dann freigegeben. Mhm. Und das teilweise natürlich auch Übersetzung und so wäre natürlich auch immer besser und auch immer genauer. Das heißt, also auch da haben wir natürlich eine extreme Effizienzsteigerung. Die ist noch nicht bei 100%, weil wir es auch immer noch mal freigeben lassen. Die Übersetzung auch, aber immerhin merkt das jeder von uns oder auch der Vertrieb merkt oder jeder, dass die Übersetzungen schon so gut sind, dass es einfach wirklich extrem schnell freigegeben wird. Ja.
Spannend. Kerstin, was macht ihr in Sachen KI bereits?
Wir kriegen da tatsächlich sehr viel Unterstützung aus dem Headquarter. Da gibt es ein eigenes Innovation-Team, das sich jetzt auf dem Board von AI-Tools in den unterschiedlichen Fachbereichen angenommen hat. Gestartet sind wir mit einer Umfrage auch unter allen Marketingverantwortlichen und Teams bezüglich der Nutzung, um halt auch mal die Use Cases zu sehen, was wird schon gemacht und wo gibt es das größte Potenzial, solche Tools einzusetzen. Und wie Stefan schon gesagt hat, der Klassiker, am meisten Aktivität gibt es rund um Content-Erstellung, sowohl Text als auch Bild. Und das wird jetzt einfach weiter ausgerollt. Die Tools werden freigegeben. Gibt es auch teilweise AB-Tests, Teams, die damit arbeiten, Teams, die ohne arbeiten, um dann halt auch zu sehen, braucht das wirklich jeder? Also wir merken, weil sind ja doch auch Kosten, die dadurch entstehen und nicht wenig. Und wenn man das auch mit FTEs vielleicht aufrechnen sollte, müsste, ist schon klar, dass man auch diese Ressourcen sehr, sehr sorgfältig nutzen sollte. Deswegen auch da der Blick darauf, wo macht es wirklich Sinn und wo vielleicht weniger. Wir haben auch schon Dinge ausprobiert, wie zum Beispiel einen Chatbot auf unserer Webseite einzubinden, wieder verworfen, weil da tatsächlich keine relevante Interaktion zustande kam. Also es ist eben auch spannend zu sehen, wie unsere Zielgruppe mit sowas interagiert und einfach mal Learning by Doing zu machen mit überschaubarem Risiko und auch Mitteleinsatz. Aber es war auch eine spannende Erkenntnis. Und jetzt geht es auch weiter in Richtung KI für den Vertrieb. Da hat sich jetzt auch wieder rund um Microsoft Dynamics ein Team gebildet, das eben schauen wird, welche Features bereits dort verfügbar sind und wie wir das in unsere bestehenden Prozesse jetzt einbinden können, um schneller, effizienter zu werden.
Schon das mit dem Chatbot, dass man im Grunde denkt, naja, funktioniert woanders, dass man das übertragen kann, aber am Ende des Tages ist es, wie du schon sagst, Learning by Doing. Man muss die Dinge wirklich ausprobieren und mit Piloten starten, um einfach mal zu gucken, ist das auch wirklich für uns passend. Mhm. Danke. Isabel, wie sieht es da bei euch aus? Was macht ihr KI-technisch?
Eigentlich zusammenfassend alles, was Kerstin und Stefan gesagt haben. Also ich habe jetzt so gedacht, okay, ich kann gar nicht mehr so viel berichten, aber wir haben tatsächlich auch jemanden intern bei uns, also wir haben ein AI-Team bei Intershop, die sich einmal mit externen Lösungen für unsere Kunden sozusagen beschäftigen und einmal aber auch intern sozusagen das Enablement machen, dass unsere Teams eher ja AI-Tools nutzen, aber dann eben auch schauen, okay, wo ist jetzt wirklich eine Effizienzsteigerung, wo ist es einfach nice to have. Die ganzen Tools sind ja wie Pilze aus dem Boden geploppt und alle sagten dann, okay, ja, ich brauche das und ich brauche das. Aber so ein bisschen Struktur und Ordnung reinzubringen, das hat sich wirklich als gut erwiesen, dass man da auch intern Support und auch eine Bündelung von den Themen sozusagen hat. Wir machen auch alles, was in Richtung Content geht. Sehr Unterstützung mit KI, aber auch, wie Stefan schon sagt, niemals diese KI allein laufen lassen. Also der Human- und auch Brand-Faktor ist uns da einfach immer noch wichtig, also wichtiger, dass das jemand, ein Mensch kontrolliert und schaut und guckt, ob das alles so passt, wie wir uns das auch als Brand wünschen. Ich nutze es tatsächlich immer so ein bisschen. Ich sag manchmal Digital Twin, einfach auch so, um Gedanken, die man hat, mal zu evaluieren, mal zu brainstormen, ohne dass man immer irgendwie 2, 3 Leute aus einem Thema oder aus einem Meeting reißt oder dann eben auch wieder Zeit blocken kann, so ein bisschen als Brainstorming und Kreativ Kompagnon, würde ich sagen. Ich glaube, dass ganz, ganz viel auch interne Prozesse und Kommunikation und Wissenstransfer dadurch auch ein Stück weit gehebelt werden kann. Also es gerade wenn verschiedene Kunden, verschiedene Stakeholder in einem Unternehmen sind und alle irgendwie auf diese Informationen auch zugreifen müssen, glaube ich, bietet KI jetzt auch extrem viel, was allein schon Meeting-Zusammenfassungen oder Action-Items oder Projektmanagement-Support sozusagen mit sich bringt. Und das ist was, das nutzen wir hier und da schon, aber ich glaube, wir müssen das noch viel, viel mehr nutzen, weil es einfach diese manuellen Aufgaben, die ich glaube, niemand von uns liebt, nach einem Meeting nochmal ein Protokoll aufzusetzen und zu sagen, okay, das muss irgendwie noch gemacht werden, das nimmt das jetzt einfach schon extrem viel ab. Und ich glaube, das wird auch noch viel stärker werden. Wir werden uns gar nicht mehr mit solchen Themen auseinandersetzen müssen, sondern können dann wirklich eher auf die Strategie und auf Experience setzen, als jetzt die Nitty-Gritty-Details irgendwie noch im Detail bearbeiten zu müssen. Und das finde ich ziemlich gut.
Mhm. Dankeschön. Ich kann an der Stelle noch ergänzen, für alle, die global, international oder in verschiedenen Ländern unterwegs sind, wenn es darum geht, die Videos, also die Sprecher in jeweiligen Landessprachen zu übersetzen, das ist auch ein Riesengewinn. Auch kostentechnisch im Übrigen, um da zu lokalisieren. Du hattest, oder ihr habt schon gesagt, dass ihr die KI nicht alleine laufen lasst. Nun ist ja das Thema KI-Agenten ein Riesenhype und alle sprechen darüber. Ich habe bisher noch nicht wirklich viele gesehen, die wirklich, also es gibt wirklich also Unternehmen, die sehr, sehr exemplarisch und sehr toll dort aufgestellt sind. Aber in der breiten Masse ist das Thema meiner Meinung nach noch nicht so wirklich angekommen. Und hat, glaube ich, auch wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Was oder wie ist denn eure Meinung dazu? Hype oder echter Game Changer? Nutzt ihr was? Und falls nicht, warum? Und beziehungsweise wie ist eure Sicht darauf?
Uns ist es noch nicht gelungen, also von Agenten sind wir wahrscheinlich noch weiter entfernt, das nächste Ziel vielleicht jetzt Assistenten zu etablieren, aber aktuell gestehe ich auch, oder gebe ich auch gerne zu, ist es uns innerhalb jetzt des CRMs oder der anderen Tools, die wir da angeschlossen haben, noch nicht gelungen, zu sagen, mittels eines Prompts, dass da ganze Automation Journeys etc. Fixfertig gebaut werden oder auch unsere Kampagnensteuerung darüber funktioniert. Ich glaube, dafür sind jetzt im Vergleich zu B2C-Unternehmen unsere Use Cases auch überschaubar. Natürlich wäre es gut, wenn wir da bald aufschließen können, aber aktuell gibt es das noch nicht her. Was aber, wo die Reise vorangeht, ist halt, weil wir vorher auch Isabel angesprochen hat, intern, dieses interne Knowledge Management. Also da bewegt sich sehr viel und da haben wir auch schon die ersten POCs am Laufen, dass man beispielsweise Verantwortlichkeiten schneller findet, das ganze Wissen anders aufbereitet wird in den unterschiedlichen Plattformen, auf Basis derer dann die Assistenten oder Chatbots trainiert werden. Also das ist sehr beeindruckend und erleichtert uns das Leben massiv. In der Marketing Automation warte ich noch ein bisschen auf den großen Wurf, bis es dann bald soweit ist. Aber vielleicht haben da Stefan und Isabel auch schon mehr Erfahrung gesammelt.
Also ich bin tatsächlich, lasse ich mich da nochmal ein bisschen komplett überraschen, was dann wirklich in so 2, 3, 4 Jahren passiert, weil die Entwicklung so schnell ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in ein paar Jahren dann wirklich auch so eine super funktionierende Hyperpersonalisierung haben. Auch da kommt, wie du gesagt hast, auf die Komplexität an. Da sind wir einfach dann jetzt, wie wir bei uns jetzt im B2B-Bereich, bei uns zu sehr Nische, zu technisch. Da kommt es dann auch so kleine Nuancen an, die dann wirklich falsch oder richtig sein können. Da haben wir alle noch so ein bisschen die Vorsicht, die wir dabei genießen. Aber tatsächlich, so ein paar Sachen funktionieren ja schon auch wirklich sehr gut. Ja, wenn man jetzt schon mal definiert hat, okay, wann ist beim AB-Test welcher funktioniert besser, das muss man ja nicht mehr manuell machen. Das kann man ja im Vorfeld schon auch sagen und die KI kann das ja dann auch entscheiden. Würden wir in vielen Fällen auch nicht anders entscheiden. Das sind dann so Kleinigkeiten, die man dann für sich selbst dann abstecken muss, wie es funktioniert. Oder ob ich jetzt die E-Mail um 10 oder um 9 oder um 12 Uhr sende, weil der halt einfach seine E-Mails immer mittags liest. Oder vielleicht sogar am Wochenende, was ja für uns im B2B eigentlich ich will nicht sagen undenkbar, aber wir haben halt auch immer normal montags bis freitags gesendet und zwischen denen den Uhrzeiten im klassischen Sinne. Und jetzt heißt, sagt dann die KI, hey, aber die liest du dann nicht mehr, ist immer sonntags. Das sind so Beispiele, die man mal testen kann und muss, definitiv, um da mal zu schauen, wie gut die Ergebnisse für einen selbst dann auch sind.
Ja, wir sind auch noch Menschen und haben dann die Zeit, quasi am Sonntag unsere E-Mails zu lesen. Ja. Isabel, was sind deine Gedanken zu KI-Agenten?
Ja, also ich glaube so ein bisschen, auch weil du ja gefragt hast, was ist so kurzfristiger Hype und was wird so richtig zum Game-Changer? Ich glaube, das haben wir halt in der Hand. Also wir Menschen haben in der Hand, oder gerade auch wir Marketeers haben in der Hand, ob es ein wirklicher Game-Changer für uns werden kann. Und ich glaube, jetzt rein technologisch und das, was die Entwicklung auch anzeigen, wird es das sein. Das wird sich, wie es Internet, glaube ich, durchsetzen. Aber es es liegt an uns, das eben auch wirklich zum Game Changer zu machen. Also wirklich auch sich zu öffnen, Sachen zu testen, auszuprobieren, auch diese Assistenten auch zu füttern mit Informationen, die wir halt einfach gerade hoffentlich noch mehr bei uns haben als Menschen und als Experten auf dem Bereich. Aber diese eben auch der KI zu geben und mitarbeiten zu lassen, ich glaube, das liegt halt an uns. Insbesondere, wenn es dann eben auch um, sage ich mal, sehr bestimmte Zielgruppen oder Use Cases auch geht, wie jetzt im B2B, ja, das schon, Stefan, du hast auch gesagt, komplexer ist als im B2C. Aber ich glaube, wir haben das in der Hand. Und ich hoffe, dass es ein Game Changer wird und nicht nur ein Hype bleibt.
Sehr schön. Wir haben das in der Hand, ist ein gutes Stichwort. Was ich raushöre ist, also KI wird nicht zumindest im B2B-Marketing, nicht morgen alle Jobs killen. Da braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich auch viel Veränderung im Spiel. Was sind eurer Meinung nach die Fähigkeiten, die Marketer jetzt dringend entwickeln sollten? Vielleicht habt ihr da eins, zwei Eigenschaften, wo soll da der Fokus drauf gelegt werden?
Also ich glaube, das, was weiterhin relevant bleibt und auch nicht so schnell ersetzt werden kann, ist einfach die Kompetenz in der Markenarbeit selbst, in dem im klassischen Branding. Also zu verstehen, wie tickt die Marke, was braucht die, wie kann ich die weiterentwickeln, wie kann ich die weiterhin mit Emotionen, Werten etc. füllen, damit sie halt eben nicht austauschbar wird. Das zu automatisieren oder sonst irgendwie mit durch KI zu unterstützen, wird relativ schwierig. Und ich glaube, die Kompetenzen, die suche ich auch tatsächlich bei meinem Team, das weiterzuentwickeln. Und neben solchen Sachen wie Datenkompetenz etc., glaube ich, auch diese Content-Kompetenz zu verstehen, wo schaffe ich relevante Inhalte, die gesucht werden, die einzigartig sind. Auch das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Und da kann man vielleicht noch irgendwie mit KI-Gap-Analysen machen, wo man vielleicht Themen noch besser recyceln oder aufbereiten kann. Aber überhaupt mal in hier das Big Picture auch zu sehen und das zu identifizieren, auch das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die so schnell nicht ersetzt werden kann.
Okay, Isabel.
Ja, Kerstin hat es ehrlich, aber also hat die zwei Themen angesprochen, deswegen hätte ich wahrscheinlich doch einfach sagen müssen, ja, ich starte. Aber ich würde ein Thema noch vielleicht sehen als Kompetenz oder als ja, Charaktereigenschaft auch ein Stück weit. Neugierig bleiben. Also eben wirklich diese Neugier zu haben und einfach alles auch ein Stück weit zu testen, mit den Trends auch mitzugehen, statt sich zu versperren und zu sagen, hey, das könnte vielleicht meine Rolle eliminieren. Einfach, ich glaube, diese Neugier auch wirklich an den Tag zu legen und damit zu arbeiten, was einem jetzt auch an Möglichkeiten geboten wird. Und also du hast das Thema Datenkompetenz so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass eben wirklich alle Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, diese zu analysieren, auch ein Stück weit strategisch auch in die Prozesse einzufügen, das wird, glaube ich, immer wichtiger. Ja, ganz kurz und knapp.
Das war meine Seite. Einen besseren Schlusspunkt als Isabel und Kerstin kann man ja eigentlich nicht geben, würde ich sagen.
Okay, ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch heute gemacht. Ich hoffe auch draußen, dass die Zuhörerinnen einiges mitnehmen konnten an Beispielen und auch Inspiration. Was ich mitnehme auf alle Fälle, Marketingautomatisierung ist kein Marketingprojekt, sondern ein Businessprojekt und es gilt die Komplexität der Vielzahl an Daten und auch Tools zu handeln, wofür Zusammenarbeit einfach auch zwischen Tools und zwischen Menschen absolute Voraussetzung ist. Und KI unterstützt auf alle Fälle Effizienz als auch Produktivität, aber die Komponente Mensch ist da an der Stelle nicht wegzudenken, sondern es muss eine Einheit sein, die sich gegenseitig bereichert. Und wir sollten alle neugierig bleiben und weiter lernen. Und das werden wir auch sicherlich im Rest der Woche im Rahmen der Digitalkonferenz. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf alle Fälle bei meinen Panelistinnen und auch bei allen, die hier heute zugehört haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vernetzt euch gerne auch nach der Session mit uns allen hier gerne. Und damit gebe ich wieder ab.